SRF 3.
Wenn die Schweiz das verschärfte Waffenrecht der EU übernimmt, die Schweizer Schützen drohen bereits mit dem Referendum. Jetzt ist es definitiv, die französische Justiz eröffnet ein Ermittlungsverfahren gegen Präsidentschaftskandidat François Fillon. Und der Kampf um Mosul, unser Nahost-Korrespondent erklärt, wen der irakischen Millionenstadt den höchsten Preis bezahlt. Info 3 mit Daniel Hofer. Das EU-Parlament hat heute einem schärferen Waffenrecht zugestimmt. Als Schengen-Mitgliedsland müsste auch die Schweiz diese neuen Regeln übernehmen. Ob unser Parlament die Verschärfung aber billigen wird, ist höchst umstritten. Denn seit Beginn der Verhandlungen haben sich die Schweizer Schützen heftig gegen die Verschärfung gewehrt. Und drohen gar mit einer Abstimmung zur Schengen-Mitgliedschaft der Schweiz. Peter Maurer.
Der Druck der Schweizer Diplomatie in Brüssel hat gewirkt. Die spitzesten Zähne wurden dem verschärften EU-Waffenrecht bereits gezogen. Für die Schweiz bedeutet das, die Soldaten dürfen weiterhin ihre Waffe zu Hause aufbewahren und nach dem Militärdienst als Sportschützen nutzen. Doch das reicht der Chefin des Schweizer Schießsportverbandes, Dora Andres, noch immer nicht.
Für uns ist das eine Vortäuschung, es gäbe mehr Sicherheit. Wir haben in der Schweiz ein sehr gutes Waffengesetz. Wir brauchen keine Verschärfung, es bringt nicht mehr Sicherheit.
Und Werner Salzmann, SVP-Nationalrat und Präsident der Bernischen Schützen, nennt drei Punkte im verschärften EU-Waffenrecht, die Schützen hierzulande rundweg ablehnen.
Für uns ist absolut undenkbar, dass man ein Waffenregister einführt, was mit der Waffeninitiative abgelehnt wurde, die Vereinszwangsmitgliedschaft und das Zensusmagazin, das nicht erlaubt, gewisse Programme zu schießen.
Der Reihe nach. Stichwort kleine Gewehrmagazine. Die Übernahme von Armeewaffen soll künftig nur möglich sein, wenn deren Magazin höchstens 10 Schuss fasst. Beim außerdienstlichen Schießen wird aber heute mit Magazinen bis zu 20 Schuss geschossen. Stichwort Vereinsmitgliedschaft. Schützen, die nach ihrem Militärdienst die Waffen behalten wollen, müssen laut EU-Papier künftig Mitglied eines Schützenvereins sein und regelmäßig üben. Angesichts der Haltung der Schützenchefetage schüttelt die linke Sicherheitspolitikerin SP-Nationalrätin Chantal Gallardet den Kopf.
Ich habe kein Verständnis dafür, weil alle, die zum Beispiel Sportschützen sind oder die ihre Waffe brauchen als Polizisten oder als Sicherheitskräfte, die bekommen sie ohne Probleme. Es geht ja nur darum, den Waffenmissbrauch einzudämmen.
Ende Monat werden sich die Regierungsvertreter der EU-Mitgliedsländer über das schärfere Waffenrecht beugen. Danach beginnt in dieser Sache in Bundesbern das politische Seilziehen. SP-Frau Gallardet sagt,
das Parlament wird sich schlussendlich zwischen Mitgliedschaft bei Schengen und der Waffenlobby entscheiden müssen.
Sollte das Schweizer Parlament die EU-Waffenverschärfungen übernehmen und absegnen, drohen die Schützen mit dem Referendum. Die Unterschriften der Schützenlobby für ein Referendum, für eine Volksabstimmung, dürften im Handumdrehen beisammen sein. Denn bei einer solchen Abstimmung ging es nicht nur um kleine Gewehrmagazine, sondern um die große Frage, ob die Schweiz weiterhin bei Schengen mitmacht oder nicht.
Jetzt zu Dominik Rolli mit dem Nachrichtenüberblick.
Die französische Justiz hat ein Ermittlungsverfahren gegen François Fillon eröffnet. Dem Präsidentschaftskandidaten der Konservativen werde vorgeworfen, Staatsgelder veruntreut zu haben. Das sagte Fillons Anwalt der Nachrichtenagentur AFP. Der Politiker soll seine Ehefrau und seine Kinder auf Staatskosten scheinbeschäftigt haben. Fillon weist diese Anschuldigungen zurück. Auch will er im Rennen um die französische Präsidentschaft bleiben. Ein neuer Bericht der UNO listet weitere Kriegsverbrechen in Syrien auf. Darin ist die Rede von tödlichen Angriffen auf Schulen, von Chemiewaffen, die eingesetzt worden seien. Außerdem habe man die Wasserversorgung für Millionen Menschen absichtlich zerstört. Gemäß Bericht ist der Konflikt in Syrien das weltweit schlimmste Desaster, das Menschen zu verantworten hätten seit dem Zweiten Weltkrieg. Das ganze Land sei eine Folterkammer geworden, sagte der UNO-Hochkommissar für Menschenrechte Said Raad al-Hussein. Schätzungen zufolge werden in Syrien rund 100.000 Personen als politische Gefangene gehalten, die meisten vom Regime von Präsident Bashar al-Assad. Bis 2030 sollen 70% des Abfalls aus Haushalten in der EU recycelt werden. Auf dieses ehrgeizige Ziel hat sich das EU-Parlament geeinigt, trotz des Widerstandes aus einigen Ländern. In puncto Abfallversorgung, Abfallentsorgung gibt es nämlich große Unterschiede. In Deutschland zum Beispiel wird praktisch kein Abfall aus Privathaushalten mehr auf Deponien gelagert. Dasselbe gilt für Österreich, Belgien oder Schweden. Zypern, Kroatien oder Griechenland hingegen entsorgen noch knapp 3/4 ihrer Siedlungsabfälle auf diese Weise. Das sogenannte Abfallpaket wird jetzt noch mit den EU-Staaten verhandelt. Der Preis der Internationalen Hermann-Hesse-Gesellschaft geht an Adolf Muschk. Der Schweizer Schriftsteller werde unter anderem für seine Verdienste um den interkulturellen Dialog geehrt, heißt es in einer Mitteilung. Muschk gilt als großer Kenner Hermann Hesses. Der neue Preis soll die Auseinandersetzung mit Hesses Werk fördern. Er wird nun alle 2 Jahre vergeben und ist mit 10.000 Euro dotiert. Die Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt bei 8.670 Punkten, minus 0,2%. Der Dow Jones Index in New York fällt um 0,1%. Der Euro wird zu 1.0724 gehandelt. Der Dollar zu 1.0077. Das Wetter: Morgen ist es sonnig mit ein paar Schleierwolken. Im Süden sind die Wolkenfelder zwischendurch dichter. Die Temperatur erreicht 16 Grad. Im Wallis und im Süden wird es 19 Grad warm.
Info 3 Abend.
Der Nationalrat hat eine erste große Debatte über den Service Public im Bereich der elektronischen Medien geführt und damit über die künftige Rolle der SRG diskutiert, zu welcher auch Radio SRF gehört. Jene Kräfte im Nationalrat, die den Einfluss der SRG beschneiden möchten, haben dabei eine Niederlage erlitten. Dies, weil ein großer Teil der FDP die SVP im Stich gelassen hat. Aus dem Bundeshaus berichtet Philipp Burkhardt.
Es hätte der erste Schritt werden sollen, um die dominierende Stellung der SRG im Bereich der elektronischen Medien einzuschränken. Mehr Mitsprache des Parlaments bei der Formulierung der Konzession und damit beim konkreten Auftrag für die SRG hat die Mehrheit aus SVP und FDP in der zuständigen Nationalratskommission mittels Vorstoß gefordert. Doch im Nationalratsplenum ist dieses Ansinnen heute definitiv versenkt worden, weil nur 18 Mitglieder der freisinnigen Fraktion Ja gestimmt haben, 13 hingegen nein. SVP-Nationalrat Gregor Rotz ist enttäuscht.
Nun, freiheitliche, liberale Ideen zu vertreten ist natürlich anstrengend und offenbar hat da den einen oder anderen Freisinger die Kraft etwas verlassen.
Ihn habe das Resultat auch überrascht, sagt einer der unterlegenen SRG-Kritiker in der FDP, Christian Wasserfallen. In der vorbereitenden Fraktionssitzung habe sich noch eine deutliche Mehrheit für die Forderung ausgesprochen. Warum sich das nun geändert habe, sei ihm schleierhaft.
Ja, ich weiß es auch nicht genau, aber offenbar hat es Lobbying gegeben.
FDP-Fraktionschef Ignazio Cassis erklärt sich die Spaltung seiner Partei in der Frage der SRG-Konzession so.
Man muss schauen, dass der Service Public nicht de facto zu einer Monopolstellung wird im Markt. Aber der Weg, wie man zu diesem Ziel kommt, darüber sind wir nicht einig.
Das sei aber kein Blankoscheck für die SRG, betont Cassis. Vielmehr will er das Resultat als Signal verstanden haben.
Dieses Signal, das wir heute gegeben hat, geht direkt an die Direktion und an den Verwaltungsrat der SSR-SRG. Bitte passt auf, dass sie nicht ein zu grosses Platz in unserem Informationsmarkt nimmt.
Doch FDP-Medienpolitiker wie Christian Wasserfallen hätten gerne mehr als bloß Signale gehabt. Nach der heutigen Debatte sei er nicht mehr optimistisch, dass die Service-Public-Debatte überhaupt geführt werde. Offenbar wolle man lieber alles so lassen, wie es sei.
Ja, ich bin ernüchtert. Wir stehen vor einer massiven digitalen Revolution, gerade auch in der Medienwelt. Und offenbar will man überhaupt nichts machen. Mich erstaunt das.
Wasserfallen geht deshalb davon aus, dass auch weitere Bemühungen, den Spielraum der SRG zu verkleinern, scheitern werden. Die Forderung nach der Schließung von SRG-Spartensendern wie der Musikwelle zum Beispiel oder die Forderung nach einem moderateren Gegenvorschlag zur Volksinitiative des No-Billag-Komitees, das Radio- und Fernsehgebühren ganz abschaffen möchte. Wenn dem aber so sei, sagt SVP-Nationalrat Gregor Rotz, dann werde er am Schluss die No-Billag-Initiative doch noch unterstützen müssen.
Wenn wir es wirklich nicht fertig bringen, bessere Gegenvorschläge zu erarbeiten, dann sehe ich mich fast gezwungen dazu. Ich fände das eigentlich schade, weil ich finde, einen Service Public braucht es. Es braucht eine SRG, die hat gewisse Aufgaben. Aber am Schluss möchte ich keinen total verstaatlichten Mediensektor, der nur noch von Staatsgeldern abhängt. Dann ist mir ein privater Sektor lieber.
Das Schicksal der SRG, das zeigt sich immer deutlich. Rechtliche entscheidet sich wohl nicht im Parlament, sondern voraussichtlich nächstes Jahr in der Volksabstimmung über die Initiative zur Abschaffung der Radio- und Fernsehgebühren.
Info 3 Abend.
Jetzt nach Mossul in die Millionenstadt im Norden Iraks. Seit langem kämpft dort die irakische Armee mit ihren Verbündeten gegen die Terrormiliz IS. Nach der Befreiung des Ostteils der Stadt begann vor einem Monat die Rückeroberung des Westens, des eigentlichen Zentrums von Mossul. Mal ist seither die Rede von schnellen Fortschritten der Regierungssoldaten, dann wieder von Gegenwehr der IS-Kämpfer in nie dagewesener Härte. Sicher ist nur, einen hohen Preis in Mossul bezahlt die Zivilbevölkerung. Nahost-Korrespondent Philipp Schottmann.
Die Soldaten sind ins Quartier Babetob vorgedrungen. Und wenn ich Babetob sage, dann meine ich die Altstadt, so der Sprecher der irakischen Armee. Im Zentrum dieses Labyrinths der engen Gassen steht die Moschee, von der aus Abu Bakr al-Baghdadi vor 2,5 Jahren das Terrorkalifat von IS ausrief. Eliteeinheiten der irakischen Armee, der Sicherheitspolizei, unterstützt von der amerikanischen Luftwaffe und zunehmend auch von westlichen sogenannten Koordinatoren nahe der Front am Boden. Einen Drittel von Westmosul wollen sie erobert haben, das Gebiet südlich und westlich der eigentlichen Altstadt mit dem Verwaltungszentrum der Provinz. Sie kämpfen gegen Dschihadisten, die zum Äußersten entschlossen sind, verschanzt in der Altstadt und in den Quartieren nördlich davon, mit mehreren hunderttausend Zivilisten als Geiseln, wie es heißt. Wochen, Monate, wie lange der Kampf um Mosul noch dauern wird, auch der Militärsprecher wagt es nicht vorauszusagen. Und um Mosul bleibt noch ein weiter Landstrich über Tel Afar bis zur syrischen Grenze unter Kontrolle von IS. Aber auch dort sind die Dschihadisten unter Druck. Der Strom der Flüchtlinge reißt unterdessen nicht ab. Viele treibe der Hunger, sagt Andreas Needham von der UNO-Flüchtlingsorganisation. Flüchtlinge aus Westmosul schilderten, wie sie zuletzt noch eine Suppe von Tomatenmark und Wasser tranken, um zu überleben. Tausende jeden Tag versuchen, das Kampfgebiet zu verlassen, sobald sich irgendwo ein Korridor öffnet. Doch der Fluchtweg führt durch verminte Straßen unter Beschuss von dschihadistischen Scharfschützen. Manche schaffen es nicht und bleiben tot oder verwundet liegen, so die dramatischen Schilderungen. Flüchtlinge berichten aber auch, wie sie Familienangehörige verloren im Artilleriefeuer der Angreifer, dem Beschuss aus der Luft. Das Gebiet östlich des Tigris gilt seit Ende Januar als befreit. Donatella Rovero von der Menschenrechtsorganisation Amnesty International versucht, sich dort ein Bild der Lage zu machen. Sie erzählt vom Besuch bei einer jungen Frau im Spital, die ihre Tochter verloren habe und beide Beine. Sie berichtet von der Wut und der Verzweiflung von Menschen, die Familienangehörige verloren haben, als Raketen in ihre Häuser einschlugen. Mehr als 80.000 Menschen sind aus dem Westteil der Stadt geflohen, seit die Kämpfe Mitte Februar dort begannen. Die humanitären Organisationen richten sich ein auf noch größere Ströme, je stärker sich der Kampf in die Altstadt verlagert.
Info 3, das Nachrichtenmagazin von Radio SRF. Heute Nachmittag verantwortlich Thomas Fuchs und Daniel Hofer.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.